Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute tagt in Berlin das neue Klimakabinett zum ersten Mal. Wir sortieren ja den Tag und das ist definitiv eines der Top-Themen heute. Eingesetzt hat die Bundesregierung das Klimakabinett, Vorsitz hat die Bundeskanzlerin. Es geht darum, den Klimaschutzplan von 2016 verbindlich umzusetzen. Dieses Klimakabinett, Herr Bollmann, hat eine Menge Spott und Hohn schon geerntet. Also zum Beispiel die Linke sagt, das sei ein billiges Ablenkungsmanöver. Die Grünen haben gesagt, nichts weiter als ein neuer Arbeitskreis. Also die Bundesregierung schafft es selber nicht, die Klimaziele umzusetzen. Jetzt soll es so ein Klimakabinett schaffen. Ich bin nicht sicher, ob der Hohn und der Spott so gerechtfertigt ist. Ich meine, das ist zwar schon eine Idee aus dem März und die Demonstrationen Fridays for Future kamen dann eigentlich danach erst so richtig ins Rollen. Aber es könnte ja sein, dass der Druck auf der Straße, der entstanden ist, jetzt doch da auch in die Politik dann tatsächlich einfließt. Also dass da Ergebnisse erzielt werden können.
Naja, ehrlich gesagt, in der Haut von Politikern möchte ich ja nicht stecken, generell nicht, und bei dem Thema am allerwenigsten, weil der Druck ja von mehreren Seiten kommt. Es kommt jetzt dieser Druck von der Straße, mehr Klimaschutz ist ja auch in der Gesellschaft ein großes, wichtiges Thema, ist ja auch von der Wissenschaft her klar. Auf der anderen Seite gibt es aber aus zwei Richtungen auch starke Gegenkräfte. Zum einen von den Unternehmen, die sagen, wir wollen nicht noch mehr Belastungen. Das ist ja, glaube ich, auch einer der Punkte, warum Umweltminister Altmaier von denen so kritisiert wird, worüber wir ja vorhin...
Der Arbeitsminister, meinen Sie?
Bitte? Der Wirtschaftsminister Altmaier, habe ich ja. Umweltminister
ja,
gesagt?
Das ja, ist das,
wir
Schulze.
Sind beim Umweltthema. Genau, genau. Aber genau, der Vorwurf der Arbeitgeber ist ja auch ein Stück weit, dass er quasi wie ein Umweltminister, der agiert. Er mal war, agiert. Genau. Die andere Seite sieht das wieder anders, logischerweise. Und und auf der anderen Seite hat man, glaube ich, auch Angst vor der möglichen potenziellen Wählerschaft der AfD, vor Leuten mit vielleicht eher kleinem Einkommen, die sagen, das kostet uns ja auch Geld, Benzinpreis steigt, wir dürfen nicht mehr weiter mit dem Auto rumfahren und so weiter. Es ist, glaube ich, auch ein Thema, was Stadt und Land ein bisschen spaltet. In den Metropolen sagt man, Auto ist doch ein Verkehrsmittel von gestern, braucht doch eh kein Mensch mehr. Auf dem Land ist das natürlich immer noch lebensnotwendig. Und das sind, glaube ich, diese Punkte, die da eben zur Verhandlung stehen und weshalb das Ganze eben auch so schwierig ist und weshalb das Klimakabinett ja eben eingesetzt worden ist, weil man sich da auf den normalen Ressortabstimmungswegen nicht einigen konnte.
Ja, also es ist ein schwieriger Prozess, aber ein wichtiger Prozess. Ich meine, wir erinnern uns an die Schüler, die vor dem Dinosaurier saßen im Naturkundemuseum und die gesagt haben, also Forderungen sind Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energien im Jahr 2035 und dann eben soll das Land 2035 Klimaneutralität erreichen.
Ja,
das sind natürlich Ziele, die sozusagen keiner da träumt, nicht wirklich jemand davon, außer diese Schüler. Aber es ist gut, dass sie formuliert wurden.
Ja, naja, man muss ja dafür auch nicht vergessen, dass das mal ein ganz großes Thema der Bundeskanzlerin war. Ich bin ja gerade dabei, eine neue Biografie über sie zu schreiben. Und da kommt natürlich dann auch die Erinnerung an Heiligen Damm, den G8-Gipfel damals noch mit Russland, wo sie den amerikanischen Präsidenten 2007 schon davon überzeugt hat, dass das 2-Grad-Ziel in das Schlussdokument aufgenommen wird. Sie hat 1995 diese große Berliner Klimakonferenz als Umweltministerin geleitet, wo ja auch schon die Weichen in die Richtung gestellt wurden. Und ja, der Vorwurf an die Kanzlerin, und der ist ja auch nicht ganz unberechtigt, ist dann immer zu sagen, sie sonnt sich im Glanze dieser internationalen Erfolge. Und wenn es dann darum geht, das im eigenen Land durchzusetzen, den Leuten vielleicht auch Dinge zuzumuten dabei, dann wird es halt schwierig.
Dann wird es schwierig. Und in der Tat wundert man sich da, warum sie dann nicht zu ihrem Wort steht.
Ja gut, ich meine, wir haben, ich glaube, ein ganz großes Problem, was wir in Deutschland wirklich haben, ist diese Abhängigkeit von der Automobilindustrie, was aber sozusagen mehrere Facetten hat. Also das eine ist, das glaube ich, in der Politik schon gesehen wird, inzwischen ja zum Teil auch in den Chefetagen der Autokonzerne, dass sich was ändern muss, auch aus Marktgesichtspunkten, um einfach konkurrenzfähig zu bleiben. China, der größte Absatzmarkt, setzt ja zum Beispiel ganz stark auf Elektromobilität. In Peking darf man aus Umweltschutzgründen fast nur noch Elektroautos neu zulassen jetzt. Und auf der anderen Seite eben, dass man diesen Übergang aber auch so gestaltet, dass nicht von heute auf morgen ganz viele Arbeitsplätze wegfallen in Deutschland und deshalb dann trotz aller Missbilligung, dass die Autoindustrie da vielleicht auch Dinge verschlafen hat, eben diese Industrie dann auch immer wieder in Schutz nimmt. Ich würde vielleicht fast sagen, in Schutz nehmen muss, wenn ich mich in die Perspektive der Politiker versetzt.
Okay, wenn Sie in der Perspektive der Politiker argumentieren, aber so wir als Bürger sind ja vielleicht wirklich manchmal etwas erstaunt, dass zum Beispiel dieses Argument, es würde so viele Jobs kosten in der Autoindustrie, so hoch gehängt wird. Ich meine, in der Tat ist der Wandel schon lange abzusehen. Man hätte vielleicht schon lange auf Elektromobilität setzen können. Man hätte insgesamt die Industrie umbauen können. Das ist alles nicht passiert.
Ja, aber auch deshalb, weil das Elektroauto ein ganz anderes Produkt ist mit einer ganz anderen Wertschöpfungskette. Also von dem, was wir in Deutschland da machen, hängt schon ganz viel an diesem Verbrennungsmotor und dem Drumherum. Ich war vor ein paar Jahren mal in Aachen in dieser kleinen Firma, die für die Deutsche Post diese Elektrolieferwagen herstellt, die für die Paketauslieferung. Das ist eine kleine Werkshalle im Industriegebiet mit 200 Beschäftigten. Die sind in der Lage, Elektroautos zu bauen. Also da hängt nicht mehr in dem Ausmaß diese Art von Wertschöpfung dran.
Gut, und aber das, auch das weiß man schon länger.
Ja, ja, aber die Frage, also sozusagen, ich glaube, die Idee, die dahinter steckt, ist zu sagen, wenn wir wissen, dass sich mit dieser Elektromobilität gar nicht mehr so viel Geld verdienen lässt.
Womit lässt sich dann das Geld verdienen?
Ja, ja, eben, dann versuchen wir doch wenigstens die Cashcow, die wir jetzt haben, den Verbrennungsmotor noch eine Weile am Leben zu halten. Ganz davon abgesehen, dass es ja bei den alternativen Antrieben, darf man nicht ganz vergessen, schon auch noch ein paar technische Probleme gibt. Stichwort Reichweite, Ladestationen. Wie sieht eigentlich der Strommix aus, mit dem die Autos dann betankt werden, wenn das immer noch 40% Kohle ist? Auf absehbare Zeit ist damit auch nicht viel geworden.
Die Umweltministerin will eine CO2-Steuer. Peter Altmaier, Wirtschaftsminister, will sie nicht. Finden Sie das eine gute Idee?
Also ich glaube tatsächlich, dass das ein gangbarer Weg wäre, jetzt auch aus marktwirtschaftlicher Sicht das Problem zu lösen, dass die Politik dann eben nicht mehr, damit käme man auch ein bisschen aus dieser Problematik des Klimaschutzplanes raus, nicht mehr für jeden einzelnen Bereich Detailziele vorgeben müsste, sondern dass man einfach sagt, also man muss es ja quasi runterrechnen, wir haben das und das Klimaziel, um das zu erreichen, wie teuer muss die Tonne CO2 werden, und dann kann man ja sehen, wie sich das auf die einzelnen Bereiche auswirkt. Soweit ich das haben ja zum Teil Kollegen auch schon ausgerechnet heute Morgen gesehen habe, haben wir eigentlich die krasseste Preissteigerung dann bei den Flügen. Da bin ich dann auch ein bisschen, fände ich es ein bisschen interessant, mal zu schauen, wie eigentlich die grüne Mittelschichtsklientel, die ja zu den meistfliegenden Menschen in Deutschland gehört, wie die das dann eigentlich
beurteilt. Wie die dann reagieren
würde,
ob man dann sagt, okay, dann fliegen wir ein bisschen weniger. Ja. Das wird dann zu sehen sein, falls diese CO2-Steuer kommt. Ralf Bollmann hier im Studio, in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur.